Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Am Montag beginnen die US Open 2024, das letzte Grand Slam Turnier des Jahres, und vielleicht werden wir die spannendsten US Open seit einigen Jahren erleben, weil so richtig die Top-Favoritinnen und Top-Favoriten, die gibt es gar nicht so richtig. Und es hängt ein großer Dopingschatten über diesem Turnier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, eigentlich haben wir diesen Podcast immer dafür vorgesehen, nur über Auslosung zu sprechen. Wir sprechen kaum Ergebnisse von anderen Turnieren an. Ist mit unser meistgehörter Podcast pro Grand Slam. Aber dieses Mal müssen wir mit einer Breaking News von Dienstag beginnen. Dienstag um 16 Uhr gab es diese Breaking News. Jannik Sinner ist zweimal positiv auf Doping getestet worden mit dem anabolen Steroid Clostebol während des Turniers in Indian Wells. Er hat dann zwei vorsorgliche Sperren bekommen. Diese Sperren konnte er innerhalb von wenigen Stunden anfechten und deswegen auch spielen und deswegen auch im Laufe des Jahres dann die Nummer 1 werden. Im Hintergrund gab es dann diverse Untersuchungen, ob und wie dieses Clostebol in seinen Körper gekommen ist. Er sagte, dass sein Physiotherapeut sich an einem Skalpell geschnitten habe und deswegen eine große Schnittwunde am Finger hatte. Diese Schnittwunde hat er mit einem Spray behandelt, was in Italien frei verkäuflich ist. Das enthält Clostebol. Das ist ein Mittel, auf dem draufsteht in Italien, das ist ein Dopingmittel, was dort genutzt wird. Der Physiotherapeut von Jannik Sinner hat Sinner während des Turniers in Indian Wells mit den bloßen Händen behandelt, hat keine Handschuhe genutzt und hat ihn dort behandelt. Und darüber soll dieses Dopingmittel in den Körper von Jannik Sinner gekommen sein. Die ITIA, die International Tennis Integrity Agency, die hat jetzt nach Monaten ihren Abschlussbericht vorgelegt und hat kein fehlerhaftes oder fahrlässiges Verhalten von Jannik Sinner feststellen können. Die Dopingsperre ist nicht ausgesprochen worden. Sinner ist freigesprochen worden. Sinner selber hat gesagt, er habe in den letzten Monaten sehr unter dieser Geschichte gelitten und möchte das gerne jetzt vergessen. Auch die ATP hat schon ein Statement sofort rausgehauen, hat gesagt, ja, das war eine unglückliche Verkettung von Umständen und wir wollen, dass diese Geschichte dann jetzt zur Seite gesetzt wird. Philipp, was hast du gedacht, als du das erste Mal das gehört hast? Und habe ich irgendwas vergessen?
Ja, ich glaube, einen wichtigen Faktor sollten wir schon noch reinbringen. Und zwar hat Jannik Sinner argumentiert, dass er sein Physio gefragt hat, ob er quasi ein Medikament benutzen würde, was auf der Dopingliste steht. Und der Physio hat Nein gesagt. Also der Physio ist jetzt quasi derjenige gewesen, der den Kopf hinhalten musste. Und das andere Spannende ist, dass es ja anscheinend einen Fitnesstrainer gibt, der einen Pharmazieabschluss hat und der dafür verantwortlich gewesen sein soll, dieses Medikament aus Italien mitzubringen. Also es haben sich zwei Schuldige in dem Fall herausgeschält, die dann quasi die Verantwortung dafür übernommen haben. Und ja, um jetzt mal so ein bisschen durch die ganze Sache durchzugehen, ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert, nicht so tief, wie es andere gemacht haben, die wahrscheinlich wirklich das ganze Urteil durchgelesen haben, aber habe mir verschiedene Sachen angeschaut, vertraue da auch zum Beispiel dem Science of Sports Podcast mit den beiden Südafrikanern, den wir wahrscheinlich ein paar Mal erwähnt haben, die das, finde ich, auch nochmal sehr spannend auseinandergenommen haben, weil die weder aus der Anti-Doping-Richtung kommen, noch nur aus einem journalistischen Rahmen sind, sondern da ist ein Professor für Sportwissenschaften und jemand, der journalistisch Leichtathletik und Radfahren betreut dabei. Und ich fand, die haben nochmal zu all dem, und ich denke mal, die meisten, die uns jetzt zuhören, werden dazu relativ viel gelesen haben, werden wahrscheinlich auch die Experten und Expertinnen gehört haben. Was ich da noch ganz interessant fand in der ganzen Geschichte war, dass der Ross Tucker, das ist der Sportprofessor von den beiden, argumentiert hat, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass das Steroid wirklich auf dem Wege in seinen Körper gekommen ist. Und wir wissen, dass es diese Fälle jetzt einige Male oder einige Dutzend Male in Italien gegeben hat und dass es Studien dazu gibt, warum oder wie schnell das passieren kann. Alleine wohl anscheinend schon durch einen Händedruck, wobei man sich dann fragt, warum wurden die Hände nicht gewaschen oder hat das Zeug so tief in seinen Poren gesessen? Wir wissen es auf jeden Fall nicht. Oder war es diese Hautkrankheit, die Sinner aufgeführt hat, die dazu führt, dass er kleine Risse hat. Also es ist alles ein sehr komplexer Fall, vielleicht auf der Tortellini-Skala eher ein 3 von 10. Das klingt schon alles relativ gut, vielleicht zu gut. Auf jeden Fall, besagter Professor hat gesagt, es ist relativ wahrscheinlich, dass es alles so passiert ist. Nur ist das ja, glaube ich, auch nicht daran, wo sich jetzt die meisten aufhängen. Die meisten würden jetzt sagen, okay, die Dosis war so gering, die in seinem Körper war. Sie war entweder wirklich nicht, Klammer auf, mehr leistungssteigernd, oder sie ist wirklich durch einen Zufall darin geraten und vielleicht müssten sich die Agenturen auch überlegen, was sie, oder die Anti-Doping-Agenturen auch überlegen, was sie da machen. Und in dem Podcast, den ich gehört habe, wurde auch spekuliert, dass die Tennis Integrity Unit mit ziemlicher Sicherheit schon wusste, dass sie den Fall verlieren wird. Und dass deswegen wahrscheinlich auch relativ schnell nachgegeben wurde oder stattgegeben wurde bei den Einsprüchen, die dort eingelegt wurden, weil es ziemlich offensichtlich war, wo das Ganze herkommt. Gut, das abgehandelt. Die große Frage, die dem Ganzen nachhängt und woran sich ja viele jetzt auch ärgern, ist, warum ist das Ganze so lang verschwiegen worden und warum ist er unter Umständen besser behandelt worden als andere? Da kann man jetzt aufführen, okay, er hat die Ressourcen, er hat die Anwälte, um das zu machen. Trotzdem, warum ist das Ganze so versteckt gehalten worden? Und ich habe das Gefühl, an dieser zumindest vermeintlichen Wahrheit hängen sich die meisten Sachen auf, ärgern sich die meisten Leute drüber.
Es mag sein. Also ich habe tatsächlich auch noch keine abschließende Meinung zu diesem ganzen Komplex. Und es kann sein, und so wie es sich jetzt anhört, ist dieses Mittel in seinen Körper gekommen, ohne sein aktives Zutun. Und das mag sein. Es gibt ein, zwei Dinge, die ich an dieser Geschichte nach wie vor erstens komisch, zweitens ärgerlich finde. Ärgerlich finde ich, dass ihm kein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen worden ist. Sämtliche Sportlerinnen und Sportler achten zu jeder Tages- und Nachtzeit auf das, was sie essen, auf das, wie sie trainieren, was sie trainieren, wo sie trainieren. Sie werfen aber einen Physiotherapeuten unter den Bus, der einen Spieler mit bloßen Händen behandelt hat und vorher dieses Spray anscheinend auf seine Hand aufgetragen hat oder auf die Schnittwunde aufgetragen hat. Warum wird dort nicht mit der allerletzten Sorgfalt gearbeitet? Das ist etwas, was ich in diesem Fall tatsächlich ärgerlich finde und wo ich dann sage, das ist meiner Meinung nach fahrlässiges Verhalten vom Spieler, weil der achtet zu 99,9% des Tages darauf, dass er alles richtig macht. Er wird beim Essen unterstützt, er wird beim Training unterstützt. Und dann ist es ein Masseur, und wir haben die Bilder gesehen von dem Physiotherapeuten, der ein großes Pflaster um seinen Finger hatte. Und das kann alles sein. Erstens, warum macht der Masseur das mit bloßen Händen statt mit Handschuhen? Zweitens, warum, wenn das ganz, ganz klar ist, dass dieses Medikament oder dieses Mittel, dass das gekennzeichnet werden muss, als dass es Doping auslösen kann, beziehungsweise es dann Dopingmittel drin ist, warum wird das dann überhaupt noch gekauft? Dann waren es 8 Tage, die dies behandelt worden ist, eine Schnittwunde am Finger. Das sind diese Dinge, die ärgerlich für mich sind, rätselhaft für mich sind nach wie vor. Und das ist wahrscheinlich ein Thema, was wir jetzt neu wieder aufbauen, dass die ITIA getrennt ist von der WADA und dass die ITIA andere Dinge an den Tag legt, was das Anti-Doping-Programm angeht, als die olympischen Sportarten, als das, was die WADA eigentlich überwacht. Und das sind die Dinge, die mir in diesem Fall wirklich aufgestoßen sind.
Ja, ich glaube, du bist ja nicht der Einzige, ne? Es ist, also sagen wir so, eben die Erklärung, sie klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Vermutlich ist sie wahr, vermutlich ist es so passiert. Aber sie klingt halt wie von einem Anwaltsteam am Ende dann durchkonstruiert. Mit den besagten oder von dir angesprochenen Schwächen, die allerdings anscheinend nicht so gravierend waren, dass sich da jetzt wirklich jemand gefunden hat, der ihm dieses fahrlässige Verhalten dann nicht nur unterstellen wollte, sondern ihn dafür auch schuldig sprechen wollte. Und ja, die sowieso große Frage ist ja, warum ist das Ganze verdeckt geblieben? Mhm. Und da muss man sagen, dass wahrscheinlich war es ja schon, wenn man jetzt drüber nachdenkt, für die ITIA der übelstmögliche Fall. Der Herrenspieler, der damals noch an Nummer 2, aber dann die kommende Nummer 1 war, wird in einem Fall oder ihm wird Doping nachgewiesen in einer Sache, die die, wo man sich sicher sein konnte, ihm wahrscheinlich oder ziemlich sicher sein konnte, die man ihm wahrscheinlich nicht wird nachweisen können, weil er die Ressourcen hat, um das Ganze anzufechten. Und von daher waren sie, glaube ich, zum Verlieren verdammt in der ganzen Sache. Gerade wenn man jetzt in Betracht zieht, dass die Halep-Geschichte jetzt erst ein paar Monate her ist und sie da so auf den Deckel kassiert haben. Und ich glaube, deswegen war das jetzt kein Fall, den sie mit Kusshand genommen haben. Nur liegt das Problem dann ja wirklich im System und in dieser Trennung, in dieser eingeführten Trennung von vor ein paar Jahren. Und es unterstreicht mal wieder, dass Tennis für sein Anti-Doping-Programm nicht sonderlich berühmt ist.
Wer mir auch leid getan hat in dem Fall, also bei Simona Halep ist ja sofort eine vierjährige Sperre damals ausgesprochen worden. Und das ist auch.
Also es hat ein paar Monate gedauert, ne?
Ja, hat auch ein paar Monate gedauert, aber sie hat eine vierjährige Sperre bekommen. Wer mir in dem Fall tatsächlich leid tut, ist eine Spielerin wie Tara Moore. Die hat nicht die Ressourcen wie Jannik Sinner. Die hat 19 Monate gebraucht, um ihre Unschuld zu beweisen. Und hat in diesen 19 Monaten kein Geld verdienen können als Tennisspielerin. Hat 200.000 Pfund, glaube ich, hat sie gesagt, hätte sie bezahlt, um ihre Unschuld beweisen zu können, hat in 19 Monaten nicht spielen dürfen. Als sie dann wieder spielen durfte, hat sie kein Protected Ranking bekommen, sondern musste wieder von null auf anfangen. Und die hat sich natürlich gestern dann auch geäußert und gesagt, Leute, hier wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Und das ist ein Anti-Doping-Kampf mit den kleinen Leuten, wie zum Beispiel Tara Moore. Und es ist ein Anti-Doping-Kampf mit den großen Leuten und vor allen Dingen mit den Poster-Boys dieses Sports. Und da kann ich schon nachvollziehen und da tat sie mir tatsächlich leid.
Wobei wir jetzt natürlich, soweit ich das einschätzen kann, nicht die exakten Details in beiden Fällen kennen. Also nicht sagen können, wo war jetzt der Unterschied. Soweit ich verstehe, war hier jetzt wirklich bei Sinner der Fall. Also klar, er ist mit Hilfe der Anwälte da so schnell rausgekommen. Allerdings scheint es hier wirklich so gewesen zu sein, dass die Konzentration des Mittels in seinem Blut so niedrig gewesen ist, dass es anscheinend sehr einfach gewesen ist für seine Anwälte, darauf zu plädieren und dass er deswegen da rausgekommen ist. Und es ist natürlich bitter, was du da angesprochen hast, nur ist es ja etwas, was strukturell im Tennis angelegt ist. Die Reichen können sich Coaches anheuern, die Reichen können sich überhaupt Physios oder ganze Teams anheuern. Also diese strukturelle Ungerechtigkeit, die zieht sich ja jetzt nicht nur dadurch, sondern die ist Teil des Tennis. Und die ist ja auch Teil des Tennis, was wahrscheinlich viele dran mögen. Dass es dieser, in Anführungszeichen, Überlebenskampf ist. Und wir sprechen das immer wieder an, prangern es wahrscheinlich teilweise auch an, nur würde ich vermuten, dass das auch ein Aspekt ist, der vielen gefällt. Dass es ja eine ganz, ganz klare Aufteilung im Tennis gibt zwischen denjenigen, die haben und denjenigen, die nicht haben. Und die, die haben, sind die, die die Massen anziehen.
Ich bin ja gar kein Feind davon, dass wir eine, ich sag mal, Zweiteilung haben von Spielern, die gut bezahlt werden und von denen, die nicht so gut bezahlt werden. Es geht dann ja auch nach Fähigkeiten. Aber gerade in diesem Fall würde ich mir dann tatsächlich eine etwas größere Gerechtigkeit wünschen.
Ja, also ich muss zugeben, ich bin bei Tara Moore immer ein bisschen zurückhaltend. Also für mich passt da auch nicht immer alles ganz zusammen, ohne dass ich das jetzt im Detail nachweisen kann. Aber da ich ja lange in Großbritannien gelebt habe und sie dann ja auch hochgekommen ist, kurz danach, wo ich da gelebt habe, habe ich ihre Karriere immer so ein bisschen verfolgt. Und für mich hat da nicht immer alles in der öffentlichen Darstellung 1:1 zusammengepasst. Ich lasse das mal so stehen.
Gut, dann lassen wir das so stehen. Auf jeden Fall ist es nach wie vor ein schwieriger Fall mit Jannik Sinner. Er kann jetzt weiterspielen. Darren Cahill hat dann auch nochmal in einem Interview mit ESPN, das war dann auch ganz nett, er arbeitet selber für ESPN, wurde von ESPN dann interviewt, hat dann auch nochmal bekannt gegeben, ja, Jannik ging es so schlecht in den letzten Monaten, ist darüber dann ja auch krank geworden über die Sorge etc. Er hat das Ganze nochmal erklärt und auch er hat Jannik Sinner komplett von der Schuld freigesprochen. Und da bin ich immer noch nicht fein mit, gebe ich ganz offen zu, weil, wie gesagt, die Spieler achten auf jedes kleinste Detail und dann lässt du einen Physiotherapeuten ran, der sich gerade tief in den Finger geschnitten hat, der dann acht Tage so ein Mittel benötigt. Aber wir werden es auf jeden Fall.
Also ganz kurz dazu, bitte. Es ist natürlich auch wieder Teil vom Tennis. Wir kennen es allerdings in Deutschland auch, dass Menschen, die Spielern und Spielerinnen aus diesem Lande nahestehen, in den Medien als Experten und Expertinnen auftauchen und da zumindest teilweise auch relativ unwidersprochen die Sicht auf die Dinge.
Ich wollte das gar nicht in der Abrede stellen, aber ich fand es halt, es war sehr positiv. Darren Cahill wusste, dass er sich keine härteren Fragen gefallen lassen muss. Dass das überall so ist, das weiß ich auch.
Ich wollte es nur nochmal auch in dem Fall unterstrichen haben.
Ja. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und wie gesagt, meine Meinungsbildung ist auch noch nicht zu 100% abgeschlossen, gebe ich ganz offen zu und ich tue mich da auch schwer und wir werden sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten, ob überhaupt noch was rauskommt und was dann passiert. Die WADA hat gesagt, sie behält sich noch weitere Schritte vor. Sie wissen noch nicht, ob sie dagegen vorgehen sollen, gegen die Entscheidung der ITIA. Und wir werden sehen, was daraus noch folgen wird. Jannik Sinner wird auf jeden Fall spielen können und er wird die Nummer 1 der Setzliste sein. Und über diese Setzliste und über die Auslosung der Herren, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Jannik Sinner ist der topgesetzte Spieler. Er hat Cincinnati gewonnen und reist jetzt trotz immer noch Hüftproblemen und dem Damoklesschwert. Das Damoklesschwert ist nicht auf jeden Fall. Es ist noch ein Nebel über ihm und das ist diese Dopinggeschichte. Reist er nach New York. Er spielt in der ersten Runde gegen Mackenzie McDonald, zweite Runde gegen einen Qualifikanten oder Alex Mickelson. Dritte Runde könnte dann Nicolas Jarry auf ihn warten. Oder wenn Stan Wawrinka nochmal irgendeinen magischen Moment findet, dann vielleicht sogar gegen Stan Wawrinka. Aber Jannik Sinner hätte es leichter treffen können. Ich glaube schon, dass er bis zur dritten Runde Ruhe hat, aber das dürfte nicht der einfachste Weg werden.
Ja, also die ersten Runden glaube ich auch, dass er die übersteht. Hat gegen Mickelson, glaube ich, letzte Woche gewonnen. McDonald in der Vergangenheit auch schon besiegt. Nicolas Jarry hat seit Rom kein Match mehr gewonnen. Arthur Fies ist jetzt nicht so gut aus seiner Hochzeit da um Hamburg herum wiedergekommen. Und dann gehen alle Blicke schon Richtung Tommy Paul. Und der hat, glaube ich, bisher noch nicht gegen Sinner gewonnen. Hat ja diese wirklich gute Bilanz gegen Carlos Alcaraz. Allerdings meine ich gegen Sinner noch nicht gewonnen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass Sinner hier durch die ersten 4 Runden durchkommt. Es sei denn, wir erleben eine Situation wie im letzten Jahr, dass es irgendwann extrem spül ist und ihm das Physische dann wirklich Sorgen macht. Da kann ich mir vorstellen, dass ihn dann ein Paul besiegen könnte. Vielleicht in einem Extremfall auch ein McDonald. Bei allen anderen wäre ich mir schon nicht mehr so sicher. Also ich würde dir zustimmen, unter den Umständen ist es keine einfache Auslosung. Nur wenn ich jetzt die Szenarien durchgehen muss, abseits von Sinner ist noch physisch angeschlagen, dann fällt es mir schwer, jetzt jemanden zu finden, wo ich denke, du wirst es aber dann am Ende über die Ziellinie bringen.
Tommy Paul hat einmal gewonnen in Eastbourne 2022. 1-2 steht die Bilanz aus Sicht von Tommy Paul und er könnte im Achtelfinale aufeinandertreffen. Es wird ja viel darüber gesprochen, dass die Böden so schnell sind, so schnell wie in Cincinnati sind. Ich habe jetzt die Qualifikation relativ eng verfolgt und hatte das Gefühl, sie sind schon ein bisschen langsamer. Also diese Rennbahn da in Cincinnati, die haben wir meiner Meinung nach nicht in New York. Die Plätze sind etwas langsamer, aber du sagst es schon, gerade diese, gerade die Wetterbedingungen, die könnten ja durchaus in den nächsten Tagen und Wochen ein Faktor werden. Sie sind in den letzten Jahren sehr regelmäßig zum Faktor geworden. Und die Geschichte gibt es ja nach wie vor, dass Jannik Sinner noch kein einziges Match gewonnen hat, das über 4 Stunden gedauert hat. Und das ist eine Geschichte, die auch nächste Woche dann zum Thema werden könnte. Und vor allen Dingen die Hüftprobleme sind noch nicht ausgestanden. Nicolas Jarry ist, und das hast du gesagt, im Moment in gruseliger Form. Tommy Paul glaube ich allerdings, dass er auf diesem schnelleren Boden, also er ist nicht ganz schnell, so wie in Cincinnati, aber er ist ein schnellerer Boden, wo der Ball nicht hoch abspringt, glaube ich schon, dass er gegen Jannik Sinner eine Chance hätte. Ich glaube nicht, dass er im Best-of-Five-Match mit einem fitten Sinner mithalten kann, aber ich glaube, dass er ihn schon wirklich ärgern könnte.
Ich glaube, wir können generell mal festhalten, es könnte das Turnier der Amerikaner werden. Mhm. Was sind es jetzt? Fünf unter den Top 20. Und in der, also ich denke, eigentlich müsste einer von denen irgendwie durchkommen. Ich habe mich jetzt jemand anders entschieden, aber fände das jetzt nicht sonderlich komisch, wenn es am Ende Tommy Paul wäre, der hier das Halbfinale erreicht. Er hat ein bisher gutes Jahr gespielt, gerade abseits der Grand Slams auch eine gewisse Konstanz reinbekommen. Ich hatte das Gefühl, wie bei Taylor Fritz ist ihm so ein bisschen bei den French Open oder nicht, Entschuldigung, nach Olympia bei den auf dem French Open Gelände so ein bisschen der Saft ausgegangen. Und da bin ich gespannt, ob er da nochmal so ein bisschen Frische in sich findet. Er ist auf jeden Fall für mich einer von 5, 6 Amerikanern, die hier das Halbfinale erreichen könnten. Wie gesagt, ich habe mich nicht für ihn entschieden.
Wir sollten Arthur Fies nicht übersehen, der auch noch in der Ecke ist und der in der dritten Runde auf Tommy Paul treffen könnte. Trifft auf Lerner Tien in der ersten Runde. Zweite Runde eventuell Jaume Munar oder Qualifikanten. Dritte Runde, da ist auch noch Lorenzo Sonego dabei, der im Moment in dieser Woche in Winston-Salem ein sehr gutes Turnier spielt. Also es ist noch keine Gmade Wiesen, dass wir Paul gegen Sinner im Achtelfinale erleben, weil da sind noch ein paar Spieler und trotzdem muss man sagen, die beiden müsste man favorisieren. Arthur Fies ist noch nicht, glaube ich, im Grand Slam angekommen, im Grand Slam-Modus.
Ja, und wie gesagt, er wirkte auch, als war nach Hamburg eigentlich erstmal die Energie vorbei oder die Energie ausgelaufen.
Ja. Stefanos Tsitsipas, der braucht auch mal wieder ein gutes Grand Slam-Turnier, trifft in seiner ersten Runde auf Thanasi Kokkinakis. Das hört sich vom Namen her erstmal sehr schwierig an. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Ich glaube, da braucht Kokkinakis eine sehr gute Aufschlagsleistung, um Tsitsipas in irgendeiner Weise gefährlich zu werden. In der dritten Runde könnte dann allerdings Felix Auger-Aliassime warten. Felix Auger-Aliassime, der letzte Woche in Cincinnati das Opfer dieser Fehlentscheidung geworden ist gegen Jack Draper, der allerdings gutes Tennis in den letzten Monaten gezeigt hat. Vielleicht sogar der Favorit hier aufs Achtelfinale. Er macht wieder einen besseren Eindruck als noch vor, ich sag mal, 6 Monaten.
Ja, also ich würde sie ungefähr auf Augenhöhe sehen. Nuno Borges kann ich mir vorstellen, könnte da auch noch ein Wort mitsprechen. Aber Auger-Aliassime, ich bin gespannt, wann der eine gewisse Konstanz wiederfindet, weil er hat in diesem Jahr 2, 3 sehr gute Resultate gehabt. Madrid war toll, Olympische Spiele waren toll aus seiner Sicht. Nur kommt dann häufig eben 1 oder 2 Resultate wieder nacheinander, wo es nicht so läuft. Und die Konstanz hat er schon mal in seiner Karriere gehabt. Im Moment ist sie nicht da. Da tue ich mich bei ihm im Moment so ein bisschen schwerer, ihn wirklich weiter in Turnieren zu tippen.
Flavio Cobolli, das ist ein Spieler, um den ich einen großen Kringel drum gemacht habe. Der hat einen sehr guten Sommer gehabt. Finale hat er in Washington erreicht. Er war in Cincinnati, ist er in der zweiten Runde ausgeschieden. In Montreal ist er in der zweiten Runde ausgeschieden und in Cincinnati im Achtelfinale. Und trotzdem hat er wirklich gute Siege gehabt, unter anderem gegen Ben Shelton in Washington, hat gegen Sebastian Korda auch erst in 3 Sätzen verloren. Das ist ein Spieler, auf den ich hier sehr achten werde. James Duckworth in der ersten Runde, glaube ich, dass er den besiegen wird. Zizo Bergs und Pavel Kotov spielen auch gerade in Winston-Salem ein sehr gutes Turnier. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass einer von den beiden, vielleicht Zizo Bergs, Cobolli gefährlich werden kann. Und dann könnte es in der dritten Runde ein Duell mit Daniil Medvedev geben. Und über Daniil Medvedevs Form wissen wir im Moment nicht viel. Der ist nicht in der Form, dass ich sagen würde, das ist für mich einer der 3 großen oder 4 großen Top-Favoriten auf den Titel in New York. Wie geht's bei dir? Also ja, nicht, wie geht's bei dir, wie geht's dir damit?
Oh, bei mir ist okay, danke.
Hast du die Form?
Ich habe ihn jetzt auch nicht so weit getippt. Auf der anderen Seite, Lajovic ist natürlich ein sehr dankbarer Erstrundengegner.
Ja.
Marojan ist ja auch eine Wundertüte. Cobolli ist wahrscheinlich derjenige, der ihn rausnehmen kann. Kommt er daran vorbei, würde ich ihn vorne sehen gegen Tsitsipas und Auger-Aliassime. Und auch gegen Sinner wäre er nicht chancenlos. Also ich kann mir bei ihm viel vorstellen. Wie gesagt, ich habe ihn nicht so weit getippt. Ich wäre jetzt eigentlich auch nicht völlig überrascht, wenn er hier derjenige wäre, der im Halbfinale steht. Dafür hat er dann doch genug Grand-Slam-Erfahrung.
Ja, sein Track-Record ist super. Allerdings der letzten Wochen, der ist einfach nicht gut genug. Und er hat nach wie vor das Aufschlagsproblem. Und da werde ich auch nicht müde, das zu sagen und zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, er hat seinen Mojo ein bisschen verloren. Und er ist im Moment einer der wirklich unsicheren Kandidaten, weswegen ich vor diesem Podcast gesagt oder bei der Begrüßung gesagt habe, dass wir ein sehr offenes Turnier haben werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass der in der dritten Runde gegen Cobolli ausscheidet und dann macht er ein langes Gesicht.
Na, auf der anderen Seite hattest du ihn nach seinem Aufschlag in Wimbledon gefragt und er ist dann ins Halbfinale gekommen. Vielleicht, ja. Vielleicht muss er nochmal eine Frage einreichen und dann.
Ich bin dann dieses Mal nicht in New York, deswegen.
Na, ja, kann ich kennst du bestimmt sagen. Irgendwen vor Ort.
Ja. Carlos Alcaraz hat letzte Woche in Cincinnati zum ersten Mal in seiner Karriere einen Schläger zerbrochen. Tatsächlich in einem Anflug von Wut. Trifft auf einen Qualifikanten in der ersten Runde. Zweite Runde Denis Shapovalov oder Botik van der Sandsrulp. Dritte Runde vielleicht Jack Draper oder Zhang Zhizhen. Das ist eine sehr herausfordernde und knifflige Auslosung. Ich glaube schon, dass er durchkommt. Aber Alcaraz wird von der ich sag mal zweiten Runde an, auf der Hut sein müssen, weil Shapovalov, ich gehe davon aus, dass der gegen Botik van der Sandsrulp gewinnt, und dann Zhang Zhizhen oder Jack Draper, das sind schwierige Aufgaben und da muss Carlos Alcaraz erstmal durchkommen.
Ich glaube generell, wenn er das Turnier hier gewinnt, dann wird er eine herausfordernde Auslosung bearbeitet haben. Mhm. Also Shapovalov ist wahrscheinlich zu heiß-kalt, um gegen den aktuellen, und damit meine ich so den Alcaraz der letzten 4-5 Monate am Ende wirklich zu bestehen. Dafür hat er da doch zu viele Fortschritte gezeigt, dass er selber eben nicht mehr derjenige ist, der in diesen Modus zu häufig reinrutscht, das schnell die Entscheidung finden wollen. Da glaube ich, ist er am Ende eben derjenige, der das schafft. Draper haben wir schon in Queens gesehen, der hat ihn geschlagen, ist damals allerdings ziemlich an sein Leistungsmaximum rangekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das hier wird abrufen können. Bei dem ist natürlich auch sehr spannend, wie sehr hängt ihm noch die Geschichte hier aus Cincinnati mit dem Matchball nach. Im darauffolgenden Match wirkt es ja schon so, als hätte er daran noch zu knabbern. Spannend könnte natürlich für Alcaraz eine vierte Runde gegen Sebastian Korda werden. Die sind bei den French Open eigentlich aufeinander getroffen. Das hat Alcaraz gewonnen, aber auf so einem schnellen Hardcourt hier oder schnelleren zumindest Hardcourt hier in Amerika. Das wäre doch mal für Korda eigentlich die Möglichkeit, mit ja jetzt auch mittlerweile Mitte 20 zu unterstreichen, dass er da oben hingehört.
Drei Sätzen hat Carlos Alcaraz damals in Roland Garros gegen Sebastian Korda gewonnen. Ich bin ja noch nicht zu 100% von Sebastian Korda überzeugt. Also er hat in Washington gewonnen, das ist auch alles gut und so weiter. Ich traue ihm nur nicht den ganz großen Wurf momentan zu. Ich glaube einfach, dass da Dinge in seinem Spiel fehlen, die dafür sorgen, dass es nicht ausreichen wird gegen die großen Gegner und dass er, glaube ich, immer so in diesen Ranking-Regionen bleiben wird. Er trifft in der ersten Runde auf Corentin Moutet. Corentin Moutet wird sicherlich einen etwas langsameren Boden bevorzugen. Danach kämen entweder Fabio Fognini und Thomas Machac. Der eine ein absoluter Styler, der andere mit der kürzesten Hose in der ATP. Also das könnte auch nochmal so ein Style-Duell werden. Und dann ist da noch der im Moment völlig sich außer Form befindende Adrian Mannarino, Borna Coric, David Goffin und Alejandro Tabilo. Also da sind durchaus sehr viele interessante Matches dabei in diesem Teil der Auslosung.
Trotzdem sollte Korda eigentlich
durchkommen. Ja, klar. Ja, da bin ich auch der Überzeugung.
Ich meine, Tennis Abstract hatte irgendwann, glaube so Richtung Februar, März, einen Artikel gehabt über Korda und eigentlich ziemlich klar gezeigt, wo das Problem ist. Und zwar war irgendwie auf der Tour einer der schlechtesten, diesen dritten Schlag zu verwandeln. Also wenn der Return zurückkommt, dann sind die meisten gerade oben im Ranking wirklich gut darin, schnell und sicher und effizient den Punkt zu machen. Und das gelingt Korda irgendwie anscheinend seit Jahren nicht. Mhm. Und wenn das fehlt, dann hilft auch die tollste Rückhand nichts und die elegante Art, sich zu bewegen. Weil wenn man diese kurzen Punkte verliert, das wissen wir, dann gewinnt man nicht so viele Tennismatches, zumindest gegen die absoluten Spitzenspieler. Und so sieht es ja bei Korda im Moment aus.
Alex de Minaur ist an 10 gesetzt und wäre er fit, glaube ich, würde ihm dieser schnelle Boden mit den flach abspringenden Bällen sehr, sehr taugen. Und dann würde ich sagen, Marcus Giron in der ersten Runde ist für ihn kein Problem. Das Problem ist, dass Alex de Minaur gerade erst wieder fit geworden ist und dass wir nicht wissen, wie seine Form ist. Er hat kein Hartplatzturnier als Vorbereitung gehabt. Dann treffen sich zwei Qualifikanten, dann Daniel Altmaier, der auf Mariano Navone treffen wird. Mariano Navone, der nur 10 Punkte außerhalb des Sandplatzes gewonnen hat in seiner Karriere und das war auf Rasen erste Runde in Wimbledon. Der hat noch keinen einzigen Punkt auf Hartplatz geholt. Das ist die große Chance für Altmaier, in die zweite Runde zu kommen. Und dann treffe er auf Daniel Evans oder Karen Khachanov. Ich gehe mal von Karen Khachanov aus. Karen Khachanov darf sich über seine Auslosung nicht beschweren.
Nee, aber der ist auch nicht in guter Form.
Nee, ist er auch nicht.
Also der hängt ja auch seit Monaten so ein bisschen in den Seilen. Eigentlich seit seiner French Open-Niederlage gegen wer war das? Ich glaube, dieser Slowake, der Josef Klein, meine ich, ne, der vorher noch nie irgendwie ein Grand-Slam-Match gewonnen hat. Also da ist irgendwie bei allen der Wurm drin. Bei Dan Evans ja auch. Navone hast du schon angesprochen. Altmaier hätte wahrscheinlich auch lieber bessere Form. Dimenon ist verletzt. Also hier ist eigentlich die goldene Möglichkeit für irgendwen, in die vierte Runde zu kommen.
Josef Kowalik oder Lukas Klein? Für einen musst du dich entscheiden. Es war aber Kowalik.
Ah, okay.
Ja, Karen Khachanov, wie gesagt, auch nicht in Form. Also das sei sein Match gegen Alexander Zverev in Cincinnati. Das fand ich dann auch eher schwach von ihm. Da hat er auch klar auf die Mütze bekommen. Und ja, es ist eine große Chance für alle acht hier ins Achtelfinale zu kommen. Matteo Arnaldi trifft auf Zach Swider. Matthew Forbes ist dann noch gegen Roman Safiulin. Und dann Constant Lestienne und Jordan Thompson. Jordan Thompson, der eine gute Hartplatzsaison spielt. Und dann haben wir noch Hubert Hurkacz, der auf einen Qualifikanten trifft. Hubert Hurkacz muss doch voller Selbstvertrauen in diese Auslosung gehen und sagen, das ist mein Jahr. Endlich werde ich hier Viertel- oder Halbfinale erreichen und werde all meinen Kritikern sagen, die sagen, ja gut, bei Grand Slams schaffst du es nie, dass ich dieses Jahr durchkomme.
Ja, wir hatten ja in der letzten Sendung über ihn gesprochen, dass genau das ansteht. Und ich kann auch sagen, ich habe ihn hier ins Viertelfinale getippt. Ich denke, da müsste er jetzt wirklich durchkommen. Also da müsste aus meiner Sicht schon sehr viel schief laufen oder Dimenon seine Form ganz schnell finden, dass Hurkacz hier wirklich vor dem Viertelfinale rausgeht.
Ich glaube übrigens, dass Flavio Cobolli ins Viertelfinale kommt gegen Jannik Sinner, dort aber verlieren wird. Carlos Alcaraz wird ins Viertelfinale kommen und er wird dort auf Alex Dimenor treffen und Carlos Alcaraz wird das Halbfinale gegen Jannik Sinner spielen. Das ist jetzt kein so bolder Tipp von mir.
Ja, ich habe es ein bisschen ähnlich. Ich habe Sinner, der gegen Cobolli rausgeht. Und also ich habe ja so ein schönes Dokument vor mir. Darum kann ich das jetzt so vorlesen.
Natürlich.
Sinner geht gegen Cobolli raus und Alcaraz gewinnt gegen Hurkacz.
Du hast Cobolli im Halbfinale.
Ja, also ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe im Halbfinale zwei überraschende Namen und zwei nicht so überraschende Namen. Aber ich halte sowohl die überraschenden als auch die nicht überraschenden Namen für relativ austauschbar, weil ich mir beides vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass sich hier ein Turnier entwickeln wird, wo am Ende dann doch die Top 4 im Halbfinale stehen, von denen wir das erwarten würden. Aber ich kann mir eben auch ein totales Chaos vorstellen. Wahrscheinlich ist irgendein Mittelding, wo ein, zwei überraschende Namen im Halbfinale stehen und ein, zwei von denen man sowieso erwarten würde.
Ich kann mir auch Chaos vorstellen, gerade in diesem Jahr, wo ich am Anfang auch schon gesagt habe, wir haben nicht den absoluten Top-Favoriten hier in diesem Turnier. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die untere Hälfte sprechen. Dann werden wir über Novak Djokovic sprechen, der in der zweiten Runde auf Jan-Lennard Struff treffen könnte. Wir werden natürlich über Alexander Zverev und seine Auslosung sprechen, aber auch über alle anderen. Das gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Kaspar Ruud. Hat er schon mal wieder ein Vorbereitungsturnier gehabt auf Hartplatz? Ich muss jetzt nochmal gerade nachgucken.
Ja, ich glaube, er hat in beiden aber sehr früh verloren.
Ja, ich wollte gerade sagen, so richtig viel von ihm gesehen habe ich nicht. Er hat in Cincinnati gegen Felix Auger-Aliassime verloren. Und Walkover gegen Sebastian Korda, nachdem er in der ersten Runde gegen James Duckworth knapp in drei Sätzen gewonnen hat. Kaspar Ruud im Moment nicht in der Form, wird in der ersten Runde auf einen Qualifikanten treffen. Zweite Runde könnte Gael Monfils warten und dritte Runde Alexander Bublik. Der hat allerdings mit Jerry Chang auch einen durchaus anspruchsvollen Gegner in der ersten Runde. Auch von Bublik haben wir nicht viel gesehen in dieser Hartplatzsaison. Und dann haben wir da noch Roberto Caballes Baena, ein Bundesliga-Urgestein und der wahrscheinlich nur für dieses eine Hartplatzturnier darüber gefahren ist. Der war nämlich schon mal in den USA, hat Washington gespielt, ist dann wieder zurück zur Bundesliga geflogen und kommt jetzt dann wieder zurück. Um Kaspar Ruud müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen, formtechnisch.
Ja, eben. Ich meine, dass er jetzt auch nochmal krank war. Und der war ja schon krank gewesen, quasi während dieses French Open Halbfinals. Was hat er dann? Ich glaube, 10 Tage hat er nach dem Halbfinale irgendwie im Bett gelegen. Weiß nicht mehr, was er hatte, aber irgendwas sehr Unschönes irgendwie in der Magengegend. Ich meine da irgendein Interview. Dann ist er so ein klein bisschen wieder in Form gekommen Richtung Olympia. Und ich meine, dass er danach dann schon wieder krank geworden ist. Also er hat ja eigentlich einen so guten Start in diesem Jahr auf Hartplätzen hingelegt. Er war eigentlich überall überzeugend. Und dann ist es eben nach dem French Open Halbfinale in sich zusammengefallen. An sich wäre es eine ziemlich perfekte Auslosung für ihn. Ich würde ihn hier zumindest in den ersten drei Runden immer favorisiert sehen. Jetzt müssen wir eben abwarten. Tritt er hier an? Ist er irgendwie in Form? Wenn ja, dann glaube ich, kommt er zumindest in die vierte Runde.
Ich glaube, Gael Monfils wird hier nochmal einen großen Auftritt haben. Es kommt ein bisschen auf die Qualifikanten an, die um ihn drumherum gepaart sind. Aber ich traue ihm das zu, weil er gute Wochen zuletzt hatte und ein paar gute Siege dabei hat.
Ja, vor allem einen guten Sieg.
Ja.
Aber ich glaube, es ist nicht so schnell wie in Cincinnati. Und in Cincinnati hat er meiner Meinung nach schon davon profitiert, dass er das Tempo da nicht selber machen musste, sondern dass der Platz das für ihn gemacht hat. Und ich gehe wie du davon aus, dass die US Open dann am Ende doch etwas langsamer sein werden, als das jetzt von Stacey Allister, der Turnierdirektorin, vor einer Woche oder so klang.
Kalmar Fies mit dem Sieg gegen Carlos Alcaraz in Cincinnati. Alexander Bublik, wie gesagt, haben wir noch nicht so richtig gesehen. Hugo Humbert, der hat eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit schnellen Plätzen gemacht, trifft auf Thiago Monteiro in der ersten Runde. Das sollte nicht das Problem sein. Zweite Runde Dominik Stricker, der nach langer Verletzung wiederkommt. Der ist in der neuen Ausgabe der Challenger Corner übrigens im Interview. Kleiner Seitentipp nochmal. Trifft auf Francesco Comesaña. Und dann haben wir Taylor Fritz, der auf Camilo Ugo Carabelli trifft. Zweite Runde Matteo Berrettini oder Albert Ramos Vinolas. Taylor Fritz hätte ich vor diesem Turnier, vor der Auslosung, hätte ich gesagt, der muss zu den Top-Favoriten gehören. Aber diese zweite Runde gegen Matteo Berrettini könnte sehr, sehr knifflig werden. Und dann haben wir noch Hugo Humbert, der für Taylor Fritz, der sich nicht zu 100% gut bewegt wie andere Spieler, auch zu einem Stolperstein werden könnte. Das ist eine sehr schwierige Auslosung für Taylor Fritz.
Ja, vor allem, wenn wir jetzt mal kurz in Berrettini gucken, der ja irgendwie diesen phänomenal schlechte Bilanz auf Hartplätzen hat, allerdings bei den US Open sehr, sehr gut in den letzten Jahren ausgesehen hat. Also Halbfinale 2019, 2020 hat er in der vierten Runde gestanden, dann Viertelfinale, letztes Jahr zweite Runde. Aber ich meine, dass er da verletzt oder krank irgendwie aufgeben musste, weil da hatten wir nämlich auch noch über den geredet. Das schaue ich jetzt nach, während ich rede. Also ich halte das auch für eine sehr potenziell, ja, hat er aufgeben müssen gegen Rinderknecht damals. Mhm. Also ich halte das auch für eine potenziell sehr unangenehme Geschichte, aber auch Fritz, es ist, wenn man hier auf die Auslosung guckt, nochmal eine goldene Chance für ihn, in Halbfinale einzuziehen. Das, was er sich in Wimbledon hätte holen müssen, das, glaube ich, kann hier nur sein Anspruch sein. Ja, hier ist Zverev drin, hier ist Ruud drin, hier ist Rune drin und Berrettini in der zweiten Runde. Und trotzdem kann er sich ja nur bedanken, nicht irgendwie zum Beispiel bei Djokovic gelandet zu sein. Was hat er gegen ihn? Eine 0-10, 0-12, 0-15 Bilanz mittlerweile. Also es ist doch seine goldene Chance.
Es alle, in diesem dritten Viertel müssen alle Spieler sagen, ich hätte schlechter treffen können. Alle. Wie sie durch die Bank da sind. Alle 32.
Ja, vielleicht Ugo Carabelli nicht, ne?
Ja, vielleicht der nicht. Aber ansonsten der Rest schon. Vielleicht dann auch jemand wie Albert Ramos Vinolas, der dann sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich Lust habe, mir drei Sätze lang von Matteo Berrettini die Bälle um die Ohren schlagen zu lassen.
Taylor Fritz geht dann nach 100.000 Euro oder so nach Hause.
Ja, auch wieder wahr. Holger Rune, der hat auch ein sehr kniffliges Erstrundenlos. Brandon Nakashima hat hier in der Hartplatzsaison in den USA sehr gut gespielt und könnte ein Stolperstein für Rune werden. Wir haben über ihn im Podcast am Montag schon oder am Dienstag schon gesprochen, haben gesagt, ja, Holger Rune ist vielleicht noch nicht so richtig erwachsen geworden und er wird hier eine erwachsene Leistung zeigen müssen, um weiterzukommen. Zweite Runde könnte auf ihn Pablo Carreño Busta, der ja, so ein bisschen auf dem Comeback-Trail ist und dem diese schnellen Plätze auch taugen, treffen. Oder Arthur Cazot, den Gewaltaufschläger aus Frankreich. Und dritte Runde dann vielleicht Lorenzo Musetti, vielleicht Yoshihito Nishioka. Hast du dessen Ausbruch gesehen, Yoshihito Nishiokas Ausbruch letzte Woche?
Nee, aber er hat schon ein paar gehabt, glaube ich. Ne?
Ja, aber letzte Woche hat er Bälle aus dem Stadion geschlagen, bis er einen Spielabzug bekommen hat. Und Lorenzo Musetti gegen Riley Opelka in der ersten Runde. Lorenzo Musetti traue ich auf dem schnellen Hartplatz eher wenig zu. Holger Rune wird wenig auf das Draw gucken, außerhalb der ersten Runde erstmal, glaube ich.
Nein, das würde man ihm raten.
Ja.
Weil der hat das doch irgendwie alle schon durchgespielt.
Also, der hat diese Draw schon in dreifacher Ausführung an der Wand hängen.
Ja, also so reif ist er nun auch nicht. Ich denke auch, dass Musetti es hier schwer haben wird. Ich vermute, da werden wir ein bisschen warten müssen, bis wir irgendwann entweder langsamere Hartplätze haben oder dann auf den Sand zurückkehren. Und Pinter war jetzt natürlich brutal überzeugend in den letzten Wochen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er gegen Opelka rausgeht, dass er gegen Rune rausgeht. Also hier würde ich ihn jetzt mal nicht beim dritten großen Turnier nacheinander im Halbfinale erwarten. Ich denke, Rune sollte hier durchkommen. Nakashima hat am Anfang des Jahres überzeugt, aber das ist auch wieder ein bisschen ruhiger geworden. Moment wirkte Rune so, als hätte er eigentlich irgendwie so einigermaßen ein Spiel beisammen. Ich denke mal, der kommt in die vierte Runde.
Ja, wie gesagt, das ist dieses Erstrundenduell gegen Brandon Nakashima. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach, während wir sprechen, wie Brandon Nakashima in den letzten Wochen gespielt hat. Und er hat ein paar gute Siege gehabt. In Montreal ist er ins Achtelfinale gekommen, hatte Tommy Paul besiegt und Denis Shapovalov. Und in Cincinnati hat er Arthur Fies und Taylor Fritz besiegt und hat dann erst gegen André Rublev verloren. Also Nakashima hat einige gute Spieler besiegt. Und es würde mich nicht überraschen, würde er Holger Rune dann gleich noch mit in seine Trophäensammlung mit reinnehmen. Francisco Cerúndolo, der ist einer, der durchaus mit Hartplätzen klarkommt, trifft in seiner ersten Runde auf Sebastian Ofner. Dann haben wir Giovanni Impecci Pericard, der gegen Thomas Martin Echeverry spielt. Alexandre Müller gegen Adam Walton. Und wir haben Alexander Zverev gegen Emil Roussevori. Und würde ich einfach so drauf gucken, würde ich sagen, das ist eine gute Auslosung für Alexander Zverev. Das Problem ist, gegen Emil Roussevori mag er gar nicht so gerne spielen.
Ja, zwei Matches gegeben. Mhm. Einmal hat Roussevori relativ klar gewonnen und einmal war es ziemlich eng. Ja. Für Zverev, Roussevori, der ist ein bisschen der Glanz abgekommen in den letzten zwei Jahren. Mhm. Ich finde, der kann allerdings auf Hartplätzen immer noch überzeugen. Ich weiß nicht, ob er einen Best-of-Five Zverev besiegen kann. Er ist aber so ein bisschen weiterhin die Light-Variante von Sinner. Und in der Form auch durchaus jemand, der zumindest zu unterhaltsamen Matches beitragen kann. Also ich würde sagen, es ist eine schwere Auslosung der ersten Runde. Die zweite ist dann natürlich ein gewisses Geschenk und ab da müsste Zverev dann wahrscheinlich schauen.
Zweite Runde wäre Alexander Müller oder Adam Walton. Ich habe letztes Jahr Alexander Müller gegen Novak Djokovic kommentiert. Und hat Djokovic mit Müller so den Boden aufgewischt. Das war zwischendurch finster. Müller hat hier die Wildcard des französischen Tennisverbandes bekommen. Zverev gegen Cerúndolo, dritte Runde. Zverev gegen Rune, vielleicht Achtelfinale. Wenn er sich einen Top-16-Spieler hätte aussuchen dürfen, dann wäre es wahrscheinlich immer Rune gewesen.
Ja, schon. Aber Rune hat, glaube ich, in der Theorie die Mittel, um ihn zu schlagen.
Ich weiß, und das French Open-Duell war sehr eng, trotzdem.
Ja, also ich habe jetzt nicht alle Top 16, deswegen bin ich hier auch am Zögern vor der Nase. Beschweren wird er sich nicht, aber gucken, was passiert.
Ja, also erstmal die erste Runde überstehen und das ist schwierig genug gegen Roussevori. Allerdings hat Roussevori kein gutes Jahr 2024 bislang gespielt. Hat nur am Anfang des Jahres in Hongkong hat er wirklich ein gutes Turnier gespielt, als er ins Finale gekommen ist. André Rublev ist so ein bisschen der Spieler der letzten Wochen jetzt gewesen. Er hat sich wieder gefangen, sowohl mental als auch sportlich, trifft auf Thiago Seibutsch-Wilsch in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Christopher Eubanks warten. Eubanks, der auch in Winston-Salem ein sehr gutes Turnier spielt und so ein bisschen von den sportlichen Toten auferstanden ist, der trifft auf Arthur Rinderknecht. Und dann haben wir Jerzy Lehecka, der auch sehr gut nach seinem Comeback gespielt hat, trifft in der ersten Runde auf Marton Fucsovics. Andrei Rublev, müssen wir trotzdem sagen, es gilt für ihn ähnlich wie zum Beispiel für Hubert Hurkacz oder Taylor Fritz. Mann, das muss doch eigentlich mein Turnier werden.
Eigentlich schon. Können jetzt schon mal sagen, in dem Viertel hier sind einige Namen drin und auch einige spannende Duelle drin. Kommen wir dann vor allem im Djokovic-Teil noch drauf. Rublev hat hier so ein bisschen freie Bahn, würde ich trotz der Eubanks-Form sagen, in den ersten beiden Runden. Lehecka, würde ich tippen, hat noch nicht die Matchhärte, um ihn dann wirklich hier in Gefahr zu bringen. Danach würde es wahrscheinlich spannend werden. Nur er hat ja schon häufig genug Achtel- und Viertelfinals erreicht, immer noch 0-10 in Viertelfinals. Mhm. Also um darüber zu kommen, würde er wahrscheinlich ein bisschen hoffen müssen, dass hier irgendwer Novak Djokovic rausnimmt. Ich sehe noch nicht, dass er Djokovic in einem Grand Slam Turnier schlägt.
Ja, zu Djokovic kommen wir gleich noch. Da habe ich auch noch Gedanken dazu. André Rublev auf jeden Fall
Struff oder Shelton rausnehmen.
Ja, oder so, ne? Sebastian Baez trifft auf Luciano Darderi in der ersten Runde, dann könnte Sumit
Nagar. Das ist doch übrigens, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, der Letzte, der gegen Djokovic auf Hartplätzen gespielt hat, oder? Djokovic dürfte doch seit seiner Niederlage in Indian Wells nicht mehr auf Hartplätzen gespielt haben. Ich gucke es nach, aber ich meine schon. Ja, war es ja, nicht genau. Darderi? Mhm.
Das dürfte seine letzte Niederlage auf Hartplatz gewesen sein, ja.
Und sein letztes Match. Du redest.
Was bitte?
Ich habe gesagt, ich gucke, du redest.
Ja, dann haben wir Rinky Jakarta, der auch hier in Winston-Salem in dieser Woche gut spielt, trifft auf Alejandro Davidovich Fokina. Es könnte ein stimmungsvolles Duell, ich sag mal, auf Platz 5 oder 6 geben. und da mal mit Grigor Dimitrov, der an 9 gesetzt ist und der auf einen Qualifikanten treffen wird. Grigor Dimitrov ist im Moment nicht in der Form, die er, glaube ich, selber gerne hätte. Und ich glaube auch, dass ihm die Hartplätze, die etwas langsameren in Indian Wells oder auch in Dubai Doha, dass sie ihm durchaus mehr taugen als die schnellen Hartplätze von Cincinnati und New York.
Also, es war ganz kurz, war Luca Nardi.
Luca Nardi, Entschuldigung,
ja. Der kommt gleich auch noch. Ich war derjenige, der den Fehler gemacht hat. Ja, Dimitrov, ne? Man hätte gedacht, er könnte jetzt irgendwie von dieser Phase der Saison wirklich profitieren. Also Wimbledon, dann die Hardcourts in den USA, nachdem er jetzt in so guter Form gewesen war seit dem letzten Herbst. Aber auch bei ihm habe ich das Gefühl, irgendwann war einfach Flasche leer. Und die scheint mir jetzt auch noch leer zu sein. Und ich wäre auch nicht ganz überrascht, wenn der früh rausgehen würde und Rublev hier ziemlich freie Bahn in dem Teil der Auslosung hat.
Ja, geht mir genauso. Ich glaube, dass Grigor Dimitrov im Moment so ein bisschen sein Pulver verschossen hat. Und das will ich ihm überhaupt nicht in irgendeiner Weise vorwerfen, weil sein Frühjahr war fantastisch und er hat für großartiges Tennis gesorgt. Aber im Moment scheint wirklich so ein kleines bisschen der Tank leer zu sein. Und damit kommen wir zum Spieler, der vielleicht der Geheimfavorit in dieser unteren Hälfte ist. Und das ist Ben Shelton. Ist er noch ein Geheimfavorit? Ich weiß es nicht. Er trifft in der ersten Runde auf den Wildcard-Inhaber Dominic Thiem. Es ist für Dominic Thiem das letzte Mal, dass er die US Open spielt. Er wird ja in Wien seine Karriere beenden. Ich glaube nicht, dass er Ben Shelton einen großen Kampf wird anbieten können. Er ist der Champion von 2020, aber in den letzten 4 Jahren ist eine ganze Menge passiert. Luca Nardi, den du eben angesprochen hast, trifft auf Roberto Bautista Agut. Dem dürften die etwas schnelleren Plätze durchaus entgegenkommen. Dann haben wir Dominik Köpfer, der gegen Alexander Schewtschenko spielt und Alexander Kovacevic, der auf Francis Tiafoe trifft. Francis Tiafoe gegen Ben Shelton, 3. Runde, da ist die Night Session doch schon gebucht.
Die ist aber, glaube ich, auch für Shelton gegen Thiem schon gebucht.
Ja, ja, also, das auf jeden Fall.
Also zumindest irgendwie so, dass es im amerikanischen Fernsehen perfekt läuft. Wer überrascht. Oder sie geben es uns Europäern irgendwie hier um 10 Uhr abends. Na, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall auf einem großen Court stattfinden, da können wir von ausgehen. Und Tiafoe gegen Shelton, wenn es dazu kommt, wovon man jetzt erstmal ausgehen kann, wäre eben für Wiederholung des Viertelfinals vom letzten Jahr. Da hatten wir auch in der letzten Sendung drüber gesprochen. Das hatte Tiafoe ziemlich gebrochen, das Match. Und wäre sehr gespannt, was hier passieren würde, wenn die beiden nochmal aufeinandertreffen.
Ich möchte gerne das Duell Shelton gegen Tiafoe sehen, aber wenn Dominik Köpfer Francis Tiafoe rausnimmt, wenn ein Köpfer gegen Shelton spielt, ist mir das auch recht.
Ja, kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Köpfer weint zuletzt auch nicht in der Form. Aber wir werden es sehen. Und Ben Shelton muss hier den Anspruch haben zu sagen, okay, ich werde im Achtelfinale gegen Novak Djokovic spielen. Novak Djokovic spielt in der ersten Runde gegen einen Qualifikanten. Zweite Runde könnte Jan-Lennard Struff auf ihn warten. Der trifft in der ersten Runde auf Laszlo Djere. Und dann haben wir noch Alexei Popperin. Djokovic, 2. Runde Struff, 3. Runde Popperin, 4. Runde Shelton oder Tiafoe. Er hatte schon leichtere Auslosungen.
Ja, und wie gesagt, seit Indian Wells hat nicht mehr Fahrtplätzen gespielt. Mhm. Ne? Und wer weiß, was der nach Olympia gemacht hat. Vielleicht hat er mal 2 Riegel Schokolade gegessen. Also alles im Bereich des Möglichen. Ne?
Vielleicht auch eine Reissortel noch dazu.
Ich habe heute Linsenwaffeln übrigens gegessen. Auch sehr schmackhaft. Ja, ich meine, jemand wie Struff muss dann natürlich drauf gucken und sagen, goldene Chance, das zu schaffen. Popirin hatte Djokovic schon tief, ich glaube im Tiebreak des 4. Satzes in Wimbledon. Shelton, gut, hat jetzt ziemlich auf den Deckel bekommen, letztes Jahr im Halbfinale. Für Rublev wäre es an sich die goldene Chance, also ist schon eine harte Auslosung für Djokovic.
Das ist wirklich eine harte Auslosung für Djokovic und bei ihm bleibe ich dabei. Ich weiß nicht, wie es mit der Motivation ist. Vielleicht, wenn die Lichter im Arthur Ashe Stadium angeknipst werden, dass er wieder komplett da ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er nur mit 95% antritt. Und diese 95% reichen für sehr viele Spieler. Ob sie dann wirklich reichen, um ins Halbfinale zu kommen, das mag ich im Moment noch so ein kleines bisschen bezweifeln. Ich glaube, dass er in diesem unteren Viertel der Top-Favorit ist, aber ich sage, dass er im Achtelfinale ausscheidet gegen Ben Shelton. Ben Shelton wird ins Halbfinale einziehen und dort wieder auf Alexander Zverev treffen.
Ja, dann kannst du jetzt auch durchtippen, oder?
Alexander Zverev kommt ins Finale und dort wird er gegen Carlos Alcaraz verlieren.
Oh, haben wir schon mal in diesem Jahr gesehen, ne? Mhm. Ich hatte oben Kobolli gegen Alcaraz im Halbfinale. Unten habe ich Fritz gegen Djokovic. Dann sage ich, dass Djokovic das gewinnt und das Finale gegen Alcaraz verliert. Also, wir sagen, alles ist möglich und am Ende würde Alcaraz kurz davor stehen, den Nicht-Kalender-Grand Slam hintereinander zu gewinnen, wenn er Australien nächstes Jahr holt.
Ja, und dann noch Olympiafinale.
Ja, noch dazu. Also wären dann irgendwie mit die 12 besten Monate Tennisgeschichte, egal was er abseits der Grand Slams macht. Ich glaube, man muss schon sagen, Alcaraz, vor allem da wir jetzt wissen, dass es wahrscheinlich nicht ganz so schnell ist, dürfte hier schon der erste Favorit auf den Titel sein. Er hat sehr gut gegen Sinner ausgesehen zuletzt, er hat sehr gut gegen Djokovic ausgesehen, hat sehr gut gegen Zverev ausgesehen. Klar, er kann hier früh stolpern, aber jetzt die letzten drei großen Turniere haben da nicht so viele Anzeichen drauf gegeben.
Ja, ich gebe dir recht, ich habe ihn ja auch als Sieger, von daher, also ja, ich könnte es mir vorstellen, dass er dann das dritte Turnier hintereinander gewinnt und das wäre dann wirklich ein enormes Jahr für Carlos Alcaraz. Das war die Herrenauslosung, wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen und die haben eine wirklich extrem interessante Auslosung. Wir müssen allerdings gleich auch noch darüber sprechen, dass eine Spielerin, eine gesetzte Spielerin schon abgesagt hat. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Iga Świątek ist an 1 gesetzt und Iga Świątek ist ein kleines bisschen mit Zweifeln ausgestattet. Sie hat letzte Woche gegen Arina Sabalenka ordentlich auf die Mütze bekommen, sollte aber erstmal Ruhe haben. Erste Runde Qualifikantin, zweite Runde Daria Saville oder eine Qualifikantin und dritte Runde dann vielleicht Anastasia Pavlyuchenkova. Pavlyuchenkova hat sich in Cincinnati von ihrer besten Form gezeigt. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen, dass sie ein Problem für Iga Świątek darstellen könnte. Siehst du da ein Problem?
Erinnerst du dich noch, wie das Match das einzige bisher zwischen den beiden ausgegangen ist?
Nein.
6-0, 6-0 für Świątek in Rom. 23:22 konnte ich mich daran erinnern, ohne es nachzugucken, weil ich glaube, da kam Pavlyuchenkova von einer ihrer zahlreichen Verletzungen zurück und war etwas amüsiert nach dem Matchverlauf, weil sie auch kaum Punkte gewonnen hat. Und ich kann es mir selbst auf einem Hartplatz nicht vorstellen, dass sie wirklich Świątek besiegt. Sie hat meiner Meinung nach am Ende nicht genug Endpower, um das zu gewinnen und bewegt sich auch nicht gut genug, um es über die Defensive zu entscheiden. Also ich gehe auch davon aus, dass wir Świątek hier mindestens in der vierten Runde sehen.
Ja, also Iga Świątek, glaube ich, hat erstmal Ruhe in den ersten Runden und ich glaube auch, dass wir das eine oder andere wirklich fixe Match kriegen können. Sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wer die Qualifikantin und wo die Qualifikantinnen eingeordnet werden. Es könnte zum Beispiel dann auch sein, dass Eva Lüß damit dabei ist, weil die sich da als einzige DTB-Profi-Spielerin durchgesetzt hat und in der Quali durchgesetzt hat und sie könnte die Qualifikantin
aber dann
sein.
Erzähl doch mal ganz kurz, ich meine, du hast ja fast den besten Blick des Landes auf sie gehabt in deiner Position als Kommentator. Wie hat sie gespielt?
Ich habe alle 6 Quali-Matches von Eva Lüß bei US Open kommentiert. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Das also, kann nur eine Person auf der Welt von sich behaupten.
Ja, wahrscheinlich. Sie machte auf mich einen guten Eindruck. Vor allen Dingen, sie spielt, also wir haben ja immer wieder über ihren Aufschlag gesprochen, und sie spielt den mit sehr hoher Quote rein. Den ersten Aufschlag hat auch eine Variation jetzt gefunden von der Vorteilsseite, dass sie wirklich den Ball mit sehr viel Slice spielt, dass der quasi wieder ins andere Feld zurückspringt. Also sie hat mit dem ersten Aufschlag durchaus ein bisschen was gemacht. Der zweite Aufschlag ist nach wie vor angreifbar. Was mir sehr gut gefallen hat, was mir sowohl in Wimbledon gegen Amanda Anisimova als auch jetzt hier bei den US Open gefallen hat, ist ihr Return. Der ist wirklich sehr gut. Und den hat sie immer wieder gewinnbringend eingesetzt und ihre Kampfkraft gegen Olivia Gedecki in der zweiten Runde, die war stark, nachdem sie gegen Gedecki mit 4-3 geführt hat im zweiten Satz, 2 Breakbälle hatte, dann Gedecki ihr 4 Asse um die Ohren geschlagen hat, dann Viertelstunde lang gar keinen Fehler mehr gemacht hat und den zweiten Satz gewonnen hatte, hatte sie sich dann zurückgekämpft und dann den dritten Satz noch klar gewonnen. Es war überzeugend insgesamt von Eva Lüß, diese Qualifikation.
Können gespannt sein. Sie ist ja bisher nicht so in der Lage gewesen, das in den Hauptfeldern dann umzusetzen. Genau. Sie ist ja so ein bisschen eine Qualifikationsexpertin. Von daher bin sehr gespannt.
Das ist das fünfte Mal, dass sie sich für ein Grand-Slam-Turnier qualifiziert hat und in Australien dieses Jahr ganz knapp davor gegen Léolia Jean-Jean damals ausgeschieden. Also Anastasia Pavlyuchenkova könnte die Drittrundengegnerin von Iga Świątek sein. Aber danach wird es höchst interessant. Mira Andreeva, die ja immer mehr den Eindruck hinterlässt, als ob sie the real deal ist, trifft auf Camila Osorio in der ersten Runde. Dann haben wir Zhang Zhuai gegen Ashlyn Kruger. Zhang Zhuai versucht in irgendeiner Weise ihren 22-Niederlagen-Streak hintereinander aufzulösen. Gegen Ashlyn Kruger kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil die in guter Form ist. Dann haben wir Marie Buskova noch und dann haben wir Wang Qiang gegen Ludmila Samsonova. Samsonova befindet sich auch in richtig guter Form und die mag schnelle Plätze. Wir haben Mira Andreeva, wir haben Marie Buskova, wir haben Ashlyn Kruger und wir haben Ludmila Samsonova. Eine sehr explosive Ecke dieser Auslosung.
Ja, und Andreeva hat das einzige Match gegen Samsonova sehr klar gewonnen am Anfang des Jahres. Muss man auch sagen, war Samsonova noch nicht so in guter Form wie jetzt. Andreeva ist allerdings auch besser geworden. Ist sie jetzt natürlich die erste, auf die man auch gehen würde und denkt, dass sie in die vierte Runde kommt. Ich bin allerdings gespannt, weil sie jetzt schon eben mit einer gewissen Erwartungshaltung hier nach New York kommt, hat sie schon so eine Verständlich oder Selbstverständlichkeit in ihrem Spiel drin, dass sie das jetzt durchzieht und hier locker in die vierte Runde geht oder wird es dann doch vielleicht noch die eine oder andere Hürde drin haben, zum Beispiel gegen Kruger?
Wir werden es sehen und wir sind sehr gespannt. Ich sehe im Moment Mira Andreeva im Achtelfinale gegen Iga Świątek und dann könnte es wirklich eine enge Nummer werden, weil Andreeva hat in den letzten Wochen wirklich gezeigt, dass sie da oben anklopft und das könnte eine Herausforderung für Świątek werden. Aber es könnte auch eine Herausforderung werden, gegen Samsonova zu spielen und gegen Buskova auch. Also das ist extrem interessant, was wir dort erleben werden. Der nächste Teil der Auslosung ist ähnlich interessant. Danielle Collins, die so ein bisschen mit ihrer Form jetzt auch gehadert hat in den letzten Wochen, trifft auf Caroline Dolleheit. Christina Buxer gegen Sarah Errani ist noch mit dabei. Clara Tauson gegen die Olympia-Halbfinalistin Anna-Karolina Schmidlova. Und dann haben wir noch Nadia Podoroska gegen Diana Schneider. Diana Schneider, da bin ich sehr gespannt. Hält ihr Körper dieses Turnier noch durch? Weil sie hat extrem viel in den letzten Wochen gespielt. Manchmal hat man das Gefühl, dass Diana Schneider nur noch von Tape zusammengehalten wird und dass ihr irgendwann der Arm abfällt. Aber wenn sie spielt und wenn sie fit ist, dann finde ich, spielt sie mit das explosivste Tennis im Welttennis momentan.
Du hast sie doch bestimmt ins Halbfinale getippt, oder?
Lass mich einfach.
Ja, eins sollte man rausstreichen. Letztes Grand Slam Turnier von Danielle Collins.
Ja.
Bin total gespannt. Hab das ganze Jahr gedacht, das ist die goldene Chance für sie, weil ich es nicht gesehen habe in Wimbledon. Rasen nicht so ihr Ding. French Open halt Świątek-Problem. Aber hier war die realistische Chance, wirklich nochmal ein Grand Slam-Finale zu erreichen, Grand Slam-Titel zu gewinnen. Dafür war die Form gut genug im Frühling. Ist sie jetzt nicht mehr. Und ich bin total gespannt, wie sie damit umgeht. Spielt sie jetzt hier befreit auf? Oder geht sie zum Beispiel schon in der ersten Runde, wo sie eine sehr gute Bilanz gegen Dolleheit unter, weil es dann nervlich doch zu viel ist? Also für mich eine der spannendsten Spielerinnen hier überhaupt in der Auslosung.
Ich glaube Ersteres. Ich glaube, dass sie befreit aufspielt und dann nochmal der gesamten Welt zeigt, hier Leute, ich werde euch fehlen.
Es wäre auch lustig, wenn sie auf Świątek treffe. Die beiden hatten ja bei Olympia eine kleine verbale Auseinandersetzung, zumindest von einer Seite.
Ja, Collins hatte Świątek vorgeworfen, als sie aufgegeben hatte, hatte Collins zu Świątek gesagt, du brauchst hier keine falschen Tränen vergießen und so, es ist alles in Ordnung. Und so. Das war ein bisschen bissig von Danielle Collins, aber es unterstützt das, dass sie einfach niemanden in irgendeiner Weise mehr etwas Freundliches sagen muss, weil sie nach diesem Jahr aus dem Tennis raus ist. Und ich glaube auch, dass wir sie erstmal nicht im Tennis sehen werden. Ich glaube nicht, dass sie Expertin beim Tennis Channel wird.
Ja, hat, glaube ich, auch genug Kohle gemacht, um erstmal ein bisschen den Lenz zu schieben.
Genau. Katie Bolter trifft auch auf eine Qualifikantin oder Lucky Loserin. Wir haben Petra Martic gegen Jessica Busas Manero und wir haben eins der wirklich interessanten Duelle der ersten Runde. Zwei Grand-Slam-Siegerinnen treffen aufeinander. Emma Raducanu, die 2021 die US Open gewonnen hat und Sofia Kenin, die 2020 die Australian Open gewonnen hat. Unter anderen Voraussetzungen natürlich jetzt treffen wir die und da haben wir Jessica Pegula, die auf Shelby Rogers treffen wird. Jessica Pegula sehe ich entweder im Viertelfinale oder zweite Runde ausscheiden gegen Raducanu oder Kanen.
Ja, und ist ja wirklich halt dieses Duell Raducanu gegen Kanen so spannend. Kanen in nicht so guter Form, hat jetzt allerdings seit ihrer Rückkehr in die Top 100 die eine oder andere Spitzenspielerin genervt. Raducanu geht weiterhin wirklich ihren ganz eigenen Weg, hat ja die großen Vorbereitungsturniere in den USA ausgelassen, wahrscheinlich, weil sie nicht direkt reingekommen ist und das dann nicht eingesehen hat, irgendwie über Qualis oder Challenger das Ganze anzugehen. Und da kann man einfach total gespannt sein, ob ihre Strategie aufgeht. Wirkte auf dem Rasen so, dass das möglich ist. Da hatte sie ja auch schon die French Open ausgelassen. Bin total gespannt, ob das jetzt nochmal so klappt.
Ich glaube inzwischen, dass für Emma Raducanu dieser Grand-Slam-Sieg für die Karriere nicht gut war.
Naja, kommt drauf an, was für eine Karriere sie will, ne? Also sie ist ja, glaube ich, unglaublich einflussreich.
Sportlich. Also.
Ja. Ach, die ist noch so jung. Also, glaub, einen Wimbledon-Titel kann die sich irgendwo schon noch greifen.
Jessica Pegula auf jeden Fall gegen Shelby Rogers in der ersten Runde. Rogers, die auch wenig gespielt hat in den letzten Monaten, weil immer wieder verletzt war. Elena Rybakina, eine der großen Unbekannten dann auch dieses Turniers. Erste Runde gegen eine Qualifikantin, zweite Runde vielleicht Zhai Zhai Zheng, dritte Runde vielleicht Caroline Garcia oder Caroline Wozniacki. Ich glaube, dass Rybakina gegen alle Spielerinnen, gerade auf diesem Boden, die Favoritin ist und sie sich vor niemandem Angst haben muss. Caroline Garcia theoretisch schon auf schnellen Hartplätzen. Bei Caroline Garcia glaube ich aber immer, dass sie so einen ganz großen Wurf nicht landen kann.
Auf einmal hat Garcia nicht gespielt seit Olympia. Mhm. Also Wozniacki ist nicht so gut drauf wie im letzten Jahr. Ich glaube auch, dass Rybakina so sie nicht verletzt ist. Das muss man da halt immer sagen, hier durch die ersten 3-4 Runden relativ problemlos durchkommen sollte.
Beatrice Haddad-Meier trifft auf Elena Avanesyan in der ersten Runde und bitte gebt uns doch Beatrice Haddad-Meier gegen Sarah Sorribes-Tormo. Dann könnt ihr einen Platz nehmen, den einfach nur mit diesem einen Match bestücken und dann haben die Zuschauerinnen und Zuschauer 4 Stunden Zeit und können sich dieses Match angucken. Weil Sarah Sorribes-Tormo.
Ein Käfig-Match haben oder was?
Nein, aber Sorribes-Tormo und Beatrice Haddad-Meier haben letztes Jahr für 6 der 10 längsten Matches auf der WTA-Tour gesorgt. Und die beiden sind immer in diese langen Matches verwickelt. Deswegen wünsche ich mir eine zweite Runde zwischen den beiden. Wir haben dann noch Anna Kalinska, ja, Lauren Davis. Ich glaube, zwischen den 8, die dort sind, kann man die Achtelfinalteilnehmerin würfeln.
Ja, also ich meine, Kalinska ist immer noch in okayer Form. Hannah Schmeier, kann ich mir vorstellen, kommt hier nochmal in Form. Aber an sich ist es wirklich, ich glaube, Rybakina oder eine große Überraschung. Eins von beiden.
Ja, vielleicht ist Alexa Noel, die mit Wildcard angetreten ist. Ich glaube, die ist College-Champion oder U18-Champion. Eins von beiden.
Würde vom Bild sagen U18-Champion.
Ja. Dann kommen wir zum wildesten Teil dieser kompletten Auslosung. Sowohl Herren als auch Männer. Weil diese 16 Namen, die dort von Platz 49 oder von Position 49 bis Position 64 stehen, das ist eine ganz, ganz wilde Geschichte. Wir fangen an mit Jelena Ostapenko gegen Naomi Osaka in der ersten Runde. Naomi Osaka, man kann ihr nicht vorwerfen, Losglück zu haben bei den Grand Slams. Hier trifft sie auf Jelena Ostapenko in der ersten Runde. Dann haben wir Karolina Muchova, die in der zweiten Runde auf die Siegerin Ostapenko gegen Osaka treffen könnte, wenn sie gegen Katie Wolinetz gewinnt. Dann haben wir noch Brenda Frovietova, deren Schwester Linda Frovietova in der ersten Quali-Runde ausgeschieden ist. Und dann haben wir noch Leyla Fernandes gegen Anastasia Potapova. Das sind allein die ersten 8 Namen. Und dann folgt die erste Runde Julia Putintseva gegen Linda Noskova. Dann haben wir Wang Jingyu, die auch auf eine Qualifikantin trifft. Dann haben wir Karolina Pliskova, die auf Maya Sheriff trifft. Und dann haben wir mit Bianca Andreescu gegen Jasmine Paolini ein Duell, was wir zum dritten Mal hintereinander bei einem Grand Slam erleben. Zum ersten Mal seit 2007 Serena Williams gegen Justine Henin, dass wir eine Paarung dreimal hintereinander bei Grand Slams erleben.
Ja, und ich glaube, das zweite Mal in der ersten Runde, ne? Kann ja auch mal irgendwie jemand ausrechnen, wie da die Chancen sind mathematisch, dass das passiert ist. Ja, du hast gesagt, super spannender Teil der Auslosung. Ostapenko gegen Osaka ist jetzt hier, würde ich sagen, erstmal das Headline-Match. Ostapenko gar nicht in so guter Form. Also ich würde sagen, eine Chance für Osaka, da weiterzukommen. Muchova auch noch nicht in der richtig tollen Form. Fernandes ist in der Form und hat er damals bei ihrem US Open-Sieg wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, Osaka in der dritten Runde besiegt. Also das wäre doch mal ein lustiges Rematch. Und dann apropos Rematch, ich glaube, dass Paolini sich gegen Andreescu durchsetzen wird. Auch wenn Andreescu sich in beiden Matches relativ teuer verkauft hat, war ihre Form jetzt in den letzten 3-4 Wochen dann nicht mehr so überzeugend wie auf dem Sand und im Rasen.
Aber wer kommt denn da aus diesem Achtel ins Viertelfinale?
So, ich hole wieder schlaue Dokument raus. Ich habe oben Świątek gegen Collins und ich habe unten Rybakina gegen Paolini und ich habe das Halbfinale Świątek gegen Paolini.
Ich mag dir ungern widersprechen, weil du bist der Fachmann von uns, aber Paolini wird nicht ins Halbfinale herkommen.
Naja, sie hat dann am Ende ziemlich gute direkte Bilanzen gegen die Spielerinnen, die hier unten zu finden sind.
Der Boden ist für sie zu schnell.
Wir haben auch das in Wimbledon gesagt.
Ja, das haben wir auch gesagt. Ich weiß. Ich glaube es trotzdem nicht, dass Jasmine Paolini ins Halbfinale kommt. Ich glaube auch nicht, dass Iga Świątek ins Halbfinale kommt. Ich glaube nämlich, dass Mira Andreeva ins Halbfinale kommen wird. Sie wird in einem Halbfinale auf Elena Rybakina treffen und Rybakina wird das Finale erreichen. Das ist ein ganz, ganz wilder Tipp von mir, aber ich fühle mich gut.
Das ist das Wichtigste.
Das ist die obere Hälfte und die untere Hälfte, die müssen wir gleich besprechen und die besprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau auf die US Open 2024. Die Wimbledon-Siegerin Barbora Krejčíková, von der haben wir auch nicht viel gesehen in den letzten Wochen, die trifft in ihrer ersten Runde auf eine Qualifikantin oder Lucky Loserin. Dann Julia Graper, die gerade erst von einer langen Verletzung wieder zurückgekommen ist. Und dritte Runde könnte Paula Badosa warten oder vielleicht Taylor Townsend oder Viktoria Golubic, die auch mit schnellen Plätzen gut klarkommen kann. Ich bin trotzdem dabei und sage, Barbora Krejčíková muss hier ins Achtelfinale kommen, weil ich glaube nicht, dass Paula Badosa hier die dritte Runde erreichen wird.
Ja, also sie hat, glaube ich, noch nie die zweite Runde zumindest in den US Open überstanden. Townsend, meine ich, hat sie aber schon mal besiegt, sogar sehr klar besiegt. Gegen Krejčíková hatte sie damals ja auch eine gute Bilanz, als Krejčíková es geschafft hatte, die French Open zu gewinnen und sich in die Weltspitze zu katapultieren. Da meine ich, hat Badosa sie ein paar Mal sogar am Stück besiegt. Ja, also ich halte sowieso diesen Teil der Auslosung für einen sehr offenen. Ich kann mich jetzt aber gar nicht mehr erinnern, was ich ins Dokument hineingeschrieben hatte, wer hier weiterkommt. Aber Krejčíková würde ich jetzt auch erstmal als die Favoritin sehen. Und Graper können wir wirklich mal kurz erwähnen. Du hast gesagt, sie kommt zurück, tut sich mit, aber wirklich auch auf der eher unteren Challenger-Ebene arg schwer. Ist ja für sie eine so bittere Geschichte gewesen. Die hatte sich wirklich hart nach oben gearbeitet, sich dann eben im letzten Jahr im August verletzt und im Moment kann sie zumindest noch nicht dran anschließen. Und das ist jetzt für sie natürlich auch so eine, ich sag mal, eine Gegenfinanzierungsmöglichkeit, so ein US Open Hauptfeld. Und man wünscht ihr doch hier eine gute Auslosung, damit sie zumindest mal ein paar Punkte gewinnen kann.
Martina Trevisan gegen Taylor Townsend, da wird es laut werden, glaube ich.
Ja, und Townsend hat ja hier schon mal ein, zwei gute Läufe in New York gehabt, hat ja schon mal Halep rausgenommen. Ist, glaube ich, auch ein Publikumsliebling. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das gut wird.
Und Trevisan ist ja nicht minder laut, von daher. Viktoria Azarenka ist an 20 gesetzt, trifft auf eine Qualifikantin. Zweite Runde, Sloane Stephens, Clara Burel. Bei Sloane Stephens mag ich inzwischen so gar nichts mehr tippen, weil sie changiert zwischen Weltklasse und Kreisklasse in zwei Ballwechseln inzwischen. Dian Paris haben wir da noch gegen Ji Yu Wang und wir haben Maria Sakkari gegen Yafan Wang. Ich habe keine guten Nachrichten für griechische Tennisfans. Maria Sakkari hat schon mit der ersten Runde enorm viel zu tun.
Ja, und hat er auch seit Olympia nicht mehr gespielt. Oder war sie jetzt in dieser Woche im Einsatz? Ich glaube nicht, ne?
Nein.
Nee. Ja, ich meine, es wäre jetzt natürlich irgendwie typisch, wenn auf einmal aus dem Nichts der große Lauf käme, aber wir warten seit 3 Jahren drauf. Also eigentlich muss Azarenka draufschauen, die war jetzt ja allerdings auch verletzt. Normalerweise müsste sie allerdings draufschauen und sagen, ja, das meint die Auslosung doch ganz gut mit mir, hier sollte ich ziemlich weit kommen.
Ich sehe sie im Achtelfinale gegen Barbora Krejčíková, das gebe ich ganz offen zu. Ich glaube, dass Sloane Stephens schon Probleme hat, gegen Clara Burel zu gewinnen. Ich glaube schon, Sloane Stephens hat im kleinen Finger so viel Tennistalent und sie kann ihre PS einfach nicht auf die Straße bringen, jedenfalls seit ein paar Jahren nicht mehr. Sie hat hier schon mal gewonnen, die US Open, aber sie kriegt es einfach nicht mehr auf diese Straße, die PS. Und ich könnte mir vorstellen, dass Clara Burel mit ihrem durchaus feinen Spiel da ein Stolperstein sein kann. Und wenn sie es nicht ist, dann glaube ich, dass sie gegen Viktoria Azarenka so viel streuen wird, dass Viktoria Azarenka weiterkommen wird. Eigentlich würde ich gerne mal wieder Sloane Stephenson im Achtelfinale oder Viertelfinale sehen. Das traue ich ihr im Moment aber einfach nicht zu.
Ja, immer einer coolsten Socken im Tennis, würde ich mal behaupten.
Ja,
und Colin sehen wir nicht. Steven sehen wir auch noch die nächsten 40 Jahre irgendwelche Sachen machen. Dafür hat die zu viel Ausstrahlung. Also die wird uns nicht verloren gehen.
Emma Navarro ist eine Spielerin, die nicht ganz so viel Ausstrahlung hat wie Sloane Stephens, die aber den größeren Erfolg momentan hat. Und sie trifft auf Anna Blinkova in der ersten Runde.
Aber Navarro war auch sauer bei den Olympischen Spielen.
Ja, die war auch sauer. Mhm. Ja. Anna Bogdan und Arantxa Rus spielen auch eine erste Runde aus. Und dann haben wir Marta Kostyuk, die auf McCartney Kessler treffen wird. McCartney Kessler habe ich letztes Jahr zum ersten Mal bei den US Open gesehen. Glaube nicht, dass sie für Marta Kostyuk ein Problem darstellen sollte, aber Emma Navarro muss sich doch diese Auslosung dann auch angucken und sagen, es ist in meinem Bereich bis zum Viertelfinale keine Gegnerin da, vor der ich groß Angst haben muss.
Ja, das wäre auch eine Wiederholung von Wimbledon. Da hat sie Goff, meine ich, auch in der vierten Runde geschlagen. Und da war Goff ja so ein bisschen was wie die Favoritin auf einmal in der unteren Hälfte. Und ja, jetzt hat mich Navarro seit Wimbledon nicht mehr so überzeugt, könnte jetzt allerdings hier beim Vorbereitungsturnier in Monterey, müsste das ja sein, schon nochmal einen Coup landen. Ich fände es spannend, sie gegen Kostyuk zu sehen, die wieder ein bisschen Form gefunden hat. Ich fände natürlich ein Duell gegen Goff auch nochmal sehr interessant, wenn es dazu käme, aber sie gehört hier sicherlich zu den Mitfavoriten.
Navarro ist allerdings auch eine Vielspielerin, vielleicht ist dann einfach irgendwann die Form weg. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Es könnte natürlich auch Elina Svitolina die große Profiteurin davon sein. Die trifft auf Maria Lourdes Carle in der ersten Runde. Zweite Runde an Angelina Kalinina oder Océane Dodin. Dritte Runde dann vielleicht Coco Gauff. Und Coco Gauff ist die große, neben Rybakina, die große Unbekannte. Wie ist ihre Form? Und die war in den letzten Wochen wirklich besorgniserregend. Letztes Jahr hatten wir den Summer of Coco. Momentan zweifle ich etwas, dass wir den Summer of Coco wieder erleben können. Es hat jemand, einer der amerikanischen Tennisjournalisten, hat gesagt, Coco Gauff, erste Runde gegen Varvara Gracheva, zweite Runde LaGuardia. Flughafen in New York, ja.
Ja, also Gracheva ist natürlich... ist jetzt nicht böse gemeint, aber ist eine Reinspielerin. Also die verteilt die Bälle gut, ist jetzt allerdings nicht so gefährlich. Ich glaube nicht, dass sie Goff wirklich in Bedrängnis bringen kann. Vielleicht verliert Goff da einen Satz. Zweite Runde, okay, müssen wir gucken, wer die Qualifikantin ist. Tatjana Maria, glaube ich, hat auch nicht das Spiel. Ab dann wird es interessant. Svitolina wahrscheinlich, allerdings ein bisschen mau ist das ja schon, wenn man es jetzt mit dem letzten vergleicht. Und dann wäre natürlich wirklich spannend ein Duell mit Navarro. Denn auch hier haben wir eine gewisse Diskrepanz, was die Ausstrahlung angeht.
Ja, das hört sich jetzt ganz fies an gegenüber Emma Navarro, aber sie ist halt eine eher sachliche Spielerin. Ne? Das,
ja, auch eine sachliche Persönlichkeit.
So sieht's aus, ja. Eine der schwierigsten Aufgaben in der ersten Runde hat wahrscheinlich Jin Wenjiang. Die trifft auf Amanda Anisimova in der ersten Runde. Amanda Anisimova, die wirklich richtig gut gespielt hat in den letzten Wochen. Und vor allen Dingen, wo war sie? In Toronto war sie so gut, ne?
Ja.
Und die wirklich extrem gute Wochen hinter sich hat, das Finale erreicht hat in Toronto, dort gegen Jessica Pegula verloren hat. Vorher Emma Navarro, Arina Sabalenka, Anna Kalinskaya und Daria Kasatkina besiegt hat. Vier Top-20-Spielerinnen in einer Auslosung hintereinander besiegt hat. Und die, mit der wieder zu rechnen sein wird und gerade in einer ersten Runde gegen Jin Wenjiang. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das schon als Night Session auf einem der drei großen Courts sehen werden. Ich meine, die Olympiasiegerin gegen eine US-Amerikanerin, es wäre jetzt nichts Überraschendes. Zweite Runde Erika Andreeva oder Yu Yuan und dritte Runde dann vielleicht Dajana Jastremska, die auf Jule Niemeyer in der ersten Runde treffen wird. Jule Niemeyer, die auch nicht die Form hat auf den Hartplätzen momentan. Die Siegerin der Partie Jin Wenjiang gegen Amanda Anisimova, die sollte eigentlich mit viel Selbstvertrauen weiterlaufen.
Die sollte eigentlich das Viertelfinale erreichen, würde ich jetzt mal behaupten. Klar ist danach noch Donna Vekic drin, die aber, kann ich mir vorstellen, nach Wimbledon und Olympia geistig noch eine Pause braucht. Dann ist Kasatkina hier, die im Moment überhaupt nicht in guter Form ist. Und dann eben die von dir angesprochenen Spielerinnen. Also ist schon sehr weit offenes Tor für Jiang oder Anisimova.
Ja, es ist. Aber wer gewinnt? Jin Wenjiang oder Anisimova?
Na, mein schlaues Dokument sagt, dass er nächstes Mal das Halbfinale erreicht, dann wird es wohl auch gewinnen.
Aha! Da hast du ja heute die Überraschungsspielerin.
Ja, also um mal gleich vorzugreifen, sie müsste natürlich Sabalenka aus dem Weg räumen, aber ich glaube, sie ist für Sabalenka das schwierigste Matchup, was es gibt. Ich meine, sie hat 4 oder 5 Mal nacheinander jetzt gegen die gewonnen und da kann man dann jetzt auch nicht mehr so von Zufällen sprechen, weil die kann natürlich mithalten bei den beiden Grundschlägen und sieht zumindest gegen den Aufschlag von Sabalenka meist auch relativ viel Land. Also ich habe gedacht, wenn hier mal ein Durchbruch kommt, dann tippen wir doch mal, dass er hier kommt.
Der Bereich zwischen Donna Vekic und Daria Krasatkina, da habe ich zum Beispiel Peyton Stearns relativ weit, weil die ist ohne Furcht und die ist selbstbewusst und die, glaube ich, kann gegen eine nicht so selbstbewusste Daria Krasatkina gewinnen. Die kann auch, glaube ich, gegen eine geistig müde Donna Vekic gewinnen. Du hast es gesagt, Donna Vekic mit Wimbledon und den Olympischen Spielen. Ich glaube, die ist im Moment einfach, da ist der Tank einfach leer. Die läuft nur noch auf 3 Pötten und das kann man ihr nicht vorwerfen. Das ist einfach sehr, sehr schwierig, da noch die Motivation weiterzubehalten nach 2 solchen Highlights. Deswegen habe ich im Moment da Peyton Stearns so ein bisschen weiter vorne. Und dann geht es in den ganz unteren Bereich und da bin ich auch wieder sehr gespannt. Ein ganz interessantes Duell zwischen Madison Keys und Katerina Siniakova. Ist Madison Keys wieder fit in Wimbledon? In Topform hat sie sich verletzt, unter dem Dach des Court 1. Ist sie wieder fit? Das müssen wir einfach hoffen. Trifft auf Katerina Siniakova, die frischgebackene Mixed-Olympiasiegerin. Laura Siegemund trifft dort auf eine Qualifikantin. Dann haben wir Ayla Tomljanovic. Und dann haben wir, und das müssen wir als Breaking News quasi bringen, Elise Mertens, die an 33 gesetzt ist. Sie ersetzt Ons Jabeur, die heute dann das Turnier abgesagt hat. Und Elise Mertens hat diesen Platz als die Nummer 33 übernommen. Und auf Elise Mertens Platz kommt entweder Lucky Loserin oder Qualifikantin. Madison Keys, ich hoffe so sehr, dass sie fit ist, weil vor heimischer Kulisse möchte sie auch gut spielen.
Ja, ist nicht so starr, formstärkste Teil der Auslosung, ne?
Nee.
Jabeur war ja auch überhaupt nicht in Form. Mertens läuft auch nicht mehr so wie noch vor 1-2 Jahren. Keys eben hier vor einem Jahr noch dieses spektakuläre Match gehabt gegen Sabalenka, was sie dann mit 7-6 im dritten Satz verloren hat. Für sie an sich wahrscheinlich eine der letzten großen Chancen. Sie ist dann ja, meine ich, in Toronto noch einmal aufgetaucht. Das war eine ganz maue Leistung, lag aber, glaube ich, eben auch an den Verletzungen oder den Nachwirkungen davon. Boah. Also sagen wir so, ich werde ja diesmal nicht ins Halbfinale tippen.
Hat dort gegen Peyton Stearns verloren, beziehungsweise musste aufgeben dort, ja.
Mal gucken, ob die hier antritt, sagen wir mal so.
Ja, vielleicht haben wir noch eine zweite Lucky Loserin, das ist natürlich richtig. Und dann haben wir ganz unten Ekaterina Alexandrova, die trifft auf Viktoria Tomova. Dann haben wir Magdalinette dort noch. Dann haben wir die Wimbledon-Überraschungsspielerin Lulu Sun, die auf Lucia Bronzetti in der ersten Runde trifft. Und ganz unten Arina Sabalenka. Und Arina Sabalenka würde ich ja jederzeit als die große Top-Favoritin bezeichnen. Aber sie hat mit Ekaterina Alexandrova, glaube ich, die schlimmstmögliche gesetzte Gegnerin in der dritten Runde, die jedem oder jeder Spielerin so ein bisschen den Spaß am Spiel nehmen kann. Ich habe sie trotzdem im Halbfinale, aber der Weg könnte doch ein bisschen steiniger sein, als man sich vorher vielleicht vorgestellt hat.
Ja, ich wäre auch gespannt auf ein Match gegen Sun. Mhm. Das war ja die Wimbledon-Überraschung schlechthin. Wie würde die sich hier verkaufen? Also fände ich super interessant gegen Sabalenka. Ich glaube, es würde Sabalenka einigermaßen klar gewinnen. Trotzdem fände ich das interessant. Dann hast du Alexandrova angesprochen, eben absolute Wildcard. Gucken wir mal, ob die da hinkommt, wenn Keys in Form ist. Wie gesagt, das hatten wir letztes Jahr erst hier bei den US Open, eine super knappe Geschichte. Und da müsste man eben gucken, wer von oben kommt. Ob es zum Beispiel eine Anisimova ist, die gut aussah in der Vergangenheit. Es ist eine schwierige, aber nicht unbedingt eine sehr schwere Auslosung, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich habe trotzdem Arina Sabalenka im Halbfinale. Sie trifft im Halbfinale auf Emma Navarro und wird dieses Halbfinale gewinnen. Und im Finale gewinnt sie dann gegen Mira Andreeva.
Ja, bei mir war es ja anders. Ich gucke nochmal, ich hatte ja oben Świątek gegen Paulini. Und unten hatte ich im Viertelfinale Azarenka gegen Goff. Da sage ich, dass Goff das gewinnt. Anisimova gegen Sabalenka, sage ich, Anisimova gewinnt das. Und dann hatte ich die Halbfinale Świątek besiegt Paulini. Goff besiegt Anisimova, Świątek besiegt Goff.
Also auch wenn es die Nummer 1 der Weltrangliste ist, das fände ich einen überraschenden Ausgang, dieses
Turnier. Gegen die US Open, Titelverteidigerin.
Ja.
Und es fühlt sich alles sehr weit an, aber wäre es jetzt eine Sensation, wenn es passieren würde?
Nein, nein, aber ich fänd, also ich persönlich fände es überraschend, wenn das Turnier so ausgehen würde. Das gebe ich ganz offen zu.
Naja, also ich sag mal, wenn von Świątek, Paulini, Goff und Anisimova ein ins Halbfinale kommt, dann wäre es ja auch schon mal nicht schlecht, ne?
Dann würde es sich auch schon freuen. Wir haben unser Bestes getan in diesem Jahr. Wir müssen überhaupt gar keinen Tipp mehr richtig haben. Du hattest Anna Karolina Schmidlova auf Platz 3 bei Olympia und ich hatte Paulini Errani als Olympiasieger im Doppel, im Frauendoppel. Wir haben niemanden mehr was zu beweisen mit unseren Tipps.
Ja, ich guck mal ganz kurz, ob ich wollte, hatte ich mir eigentlich heute beim Spazierengehen noch gesagt, ich wollte doch mal gucken, ob ich noch mal ein Vorbereitungsdokument habe von der Jahressendung. Habe ich aber leider, doch habe ich noch. Da hatte ich mir die Olympiasiegerin und Olympiasieger reingeschrieben. Während du abmoderierst, kann ich mal kurz gucken, ob ich da noch irgendwas richtig getippt hatte.
Ja, ich glaube nicht. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns.
Doch, ich hatte gesagt, Djokovic gewinnt das Einzel im Finale gegen Tsitsipas. Bronze geht an Musetti. Aber hallo. Doppel hatte ich Kulov, Griekspor, Struffpütz, Alcaraz, Nadal. Naja, gut. Na ja. Und bei den Damen hatte ich, das müssen wir jetzt noch ganz kurz gucken, da hatte ich da Pegula Goff gewinnen das Doppel, Silber, Dabrowski, Fernandes, Bronze, Mertens, Bonaventure, naja, hat nicht mal gespielt. Und Krejcikova gewinnt das Einzel, Silber, Świątek, Bronze, Schmidlova. Naja, gut.
Ja, aber also Djokovic und Musetti im bei den Herren und Schmidlova auf Platz 4 statt 3. Du bist komplett rehabilitiert für alle Sendungen der letzten 10 Jahre.
Für ja, 27, wie das in 3 Tagen aussieht, wenn hier meine
27 Madison Keys Halbfinaltipps bist du komplett rehabilitiert.
Naja, und in meiner Welt hat Świątek wahrscheinlich schon 10 Grand Slams gewonnen.
Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky und Threads. Da werdet ihr nächste Woche dann relativ viele Tweets bekommen, beziehungsweise Postings. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun unter per PayPal oder per Steady. Die Links dazu sind in den Shownotes. Ein kleiner Hinweis jetzt noch gerade zu unseren Podcasts ab nächster Woche. Es ist sehr, sehr schwierig und diese US Open sind das schwierigste Turnier für uns, um die Podcasts zu machen, weil ich werde kommentieren für Sportdeutschland TV und Philipp ist in seinem 9-to-5-Job verhaftet und wird auch nicht ganz so viel Zeit haben. Wir werden es wahrscheinlich wie letztes Jahr machen, dass wir abends aufnehmen werden, das, was zu dem Zeitpunkt schon gewesen ist und dass ich morgens früh dann nochmal die restlichen Ergebnisse aus der Nacht zusammenfasse in einem kurzen Solo-Teil. Vielleicht bekommen wir auch noch den einen oder anderen Kommentator dazu, der uns seine Matches zusammenfasst, die er oder sie auf Sportdeutschland TV kommentiert hat. Da muss ich allerdings noch mit den Kollegen drüber sprechen. Aber dieses Jahr wird es ein bisschen anders aussehen. Wir werden es nicht täglich schaffen, davon gehe ich aus. Wir werden es aber so täglich wie möglich versuchen. Und dann haben wir am Ende dann, wie ich es euch versprochen habe, im März, zwischen März und September 60 Podcasts gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.